Dies sind die verborgenen Worte, die Jesus der Lebendige sprach, und es schrieb sie Didymos Judas Thomas.
Doch es gibt auch ein Thomas-Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind mit ihren Jesus-Porträts im Kanon der Bibel überliefert. Thomas ist erst vor relativ kurzer Zeit wiedergefunden worden.
Also am Thomas-Evangelium kommt man, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr vorbei. Da hat er viel zu viel an Spannendem zu bieten.
Dies sind die verborgenen Worte, die Jesus der Lebendige sprach und sagte, wer die Bedeutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken.
Was verändert sich, wenn wir den Blick weiten, über die vertraute Bibliothek der Bibel hinaus? Wie wurde Jesus noch erinnert? Anders. Es gibt ja viele sogenannte Apokryphen, Zeugnisse aus den Anfängen des Christentums, die später von den Kirchenvätern, den frühen Theologen, aussortiert wurden. Das interessiert mich. Und dann im Speziellen dieser Thomas, an dem man nicht mehr vorbeikommt. 114 Logien, Sprüche Jesu also, Gleichnisse, Zusagen.
In denen ja überraschenderweise nicht einmal das Wort Christus und nicht einmal das Wort Gott vorkommt.
Thomas, ein Jünger, der für eine Tradition steht, die in Ostsyrien und Indien lebendig war und blieb. Manche meinen sogar, da sei ein göttlicher Fingerzeig mit im Spiel, dass der Text ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Wo das Interesse an den Traditionen des Ostens groß ist, an gangbaren Praktiken in Sachen Erleuchtung, und wo in diesem verrätselten Text ein Jesus gezeichnet wird, der genau damit zu rechnen scheint. Erleuchtung, Erlösung, Himmelreich im Hier und Jetzt.
Werdet Vorübergehende. Faszination Thomas-Evangelium. Sie hören ein Feature von Matthias Morgenroth.
Dies sind die verborgenen Worte, die der lebendige Jesus sagte. Und das ist, glaube ich, nicht der Auferstandene unbedingt. Ich meine, kann er auch sein, aber das ist sozusagen der überzeitlich lebendige Jesus, ja, der uns alle direkt anspricht in diesen Texten. Also wir sollen sozusagen Suchende werden in dieser Spur.
Na dann, machen wir uns auf die Suche.
Doch, man wusste, dass es auch ein Thomas-Evangelium gegeben haben musste.
Ein paar berühmte Kirchenlehrer haben es Anfang des 3. Jahrhunderts erwähnt, lese ich. Hippolyt und Origenes und Eusebius. Aber offenbar sahen sie Thomas kritisch. Dann eine Entdeckung. Um 1900 wurden drei griechische Textfragmente gefunden. Mit ein paar Jesusworten, die damals noch nicht dem Thomas-Evangelium zugeordnet werden konnten, sondern einfach als Worte Jesu veröffentlicht worden waren. Und dann, lese ich weiter, 1945, die Sensation.
Dezember 1945. Europa ein Trümmerhaufen. Unklare Verhältnisse auch in Nahost. Der Bauer Mohammed Ali Zaman reitet mit 6 seiner Brüder auf Kamelen zum Berg Gebel al-Tarif, rund 60 Kilometer nördlich von Luxor, nahe des Städtchens Nag Hammadi, Oberägypten. Die Brüder suchen nach der fruchtbaren Erde Sabak, stoßen dabei auf ein Grab, auf ein altes Skelett. Und, Überraschung, daneben wurde ein Tonkrug beerdigt. Sie hoffen auf Gold, zerschlagen den Krug, finden aber nur 13 in Leder gebundene Papyrusbücher. Sie packen sie ein als Brennmaterial. Mohammeds Mutter nimmt einige Seiten zum Feuermachen. Doch Mohammed Ali Zaman findet den Fund seltsam. Er fürchtet wegen eines Blutrache-Zwists eine Polizeidurchsuchung und gibt die rätselhaften, staubigen Fundstücke lieber an den koptischen Priester Alcumus Basilius. Der gibt sie weiter an einen Geschichtslehrer, der an Antiquitätenhändler, an Schmuggler, bis die Kodizes im koptischen Museum in Kairo landen.
Sie sind mehr wert als Gold. Eine Schatzkammer verlorener antiker Texte aus der Frühzeit des Christentums. darunter das Thomas-Evangelium, auf Koptisch, also aus der ägyptisch-christlichen Tradition der Antike.
Eine Übersetzung aus dem griechischen Original. Beerdigt, versteckt, möglicherweise vor Zensur, Vernichtung, eingewoben in eine Sammlung damals theologisch umstrittener Texte aus einer christlichen Denkrichtung, die Gnosis genannt wird.
Notiz für später. Nach Gnosis fragen.
Dies sind die verborgenen Worte, die Jesus, der Lebendige, sprach und sagte: Wer die Bedeutung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken.
Jesus sprach: Nicht soll aufhören der, welcher sucht zu suchen, bis er findet. Und wenn er findet, wird er verwirrt sein. Und wenn er verwirrt ist, wird er sich wundern und wird herrschen über das All. Bevor ich weiterlese, will ich Expertise. Von einem, der sich mit sogenannten Apokryphen auskennt. Mit denjenigen Schriften, die nicht in den Kanon des Neuen Testaments mit aufgenommen wurden, die aber auch alt sind, zum Teil sehr alt. Wie ernst kann man sie nehmen? Muss man sie nehmen? Oder soll man sie besser wieder eingraben, weil sie im 3. und 4. Jahrhundert seitens der eigentlich schon gar nicht mehr ganz so jungen Kirche durchfielen?
Tobias Niklas ist Professor an der Katholischen Fakultät in Regensburg, zuständig für Neues Testament und ein Experte für solche alten, außerbiblischen Texte. International vernetzt, Mitglied einer DFG-Forschungsgruppe mit dem Titel Jenseits des Kanons. Tobias Niklas sagt: Wir verschenken viel, theologisch, aber auch persönlich, spirituell, wenn wir den Blick nicht weiten.
Wir müssen von dem Vorurteil weggehen, dass das wirklich alles irgendwie, dass der Kanon ist das, was sozusagen uns rein im rechten Glauben hält, und außerhalb ist alles, was da steht, irgendwie heretisch, ketzerisch, schlecht, defizitär, schlechte Theologie, dumm oder sowas. Das stimmt so einfach nicht.
Es leuchtet mir unmittelbar ein, was Tobias Niklas sagt. Wir müssen uns das frühe Christentum wie einen Kommunikationsraum, einen Diskursraum vorstellen. Ein Raum, in dem viel gedacht, gestritten, argumentiert, erzählt wurde. Wer ist dieser Jesus? Warum ist er lebensbedeutsam? Was können wir konkret tun, um in seiner Spur zu leben? Viel ist zwar nicht erhalten, aber einzelne Stimmen schon. Und die erinnern Jesus eben unterschiedlich.
Die verschiedenen Evangelien, die wir noch haben, aber auch andere Texte, sind auch zu verstehen, nicht nur einfach als Geschichten über die Vergangenheit oder so, sondern als Statements, die Dialoge bieten und sagen, unsere Art, Jesus zu sehen, unsere Art, die Gemeinde zu sehen, unsere Art, das zu organisieren, das ist die richtige. Und da denkt man natürlich dann sehr häufig dabei an, aber nicht diejenige, wie sie Matthäus oder Johannes oder andere betonen. Und da ist dann das Thomas-Evangelium ein super spannendes Statement. Zum Beispiel um die Frage, ist jetzt Jesus sowas wie ein apokalyptischer Prophet? Das wäre er ja beim Markus-Evangelium, beim Matthäus-Evangelium dazu noch sowas wie ein jüdischer rabbinischer Lehrer, der da polemisch zum Teil auch lehrt. Oder ist er so etwas wie ein Weisheitslehrer, der auch in einen Dialog treten kann mit der Philosophien der Zeit? Ist er zu verstehen als derjenige, der von den Toten auferstanden ist? Oder ist er zu verstehen als einer, der weiterhin einfach ein Lebendiger ist, der dauerhaft zu uns spricht? Und wie wichtig ist die Kreuzigung Jesu? Für Paulus das Allerwichtigste, von dem her er alles denkt. Fürs Thomas-Evangelium sowas wie ein Punkt, den man nicht total leugnet, aber man muss ziemlich genau hinschauen, um etwas über das Kreuz Jesu zu finden. Also wenn man sich das so als einen Kommunikationsraum vorstellt, ist das für mich so wie letzte Stimmen, die aus diesem Raum erhalten sind, die ich zum Teil auch in eine Spannung zueinander setzen kann. Und dieser Kommunikationsraum, dieser Denkraum, der wird viel spannender, wenn ich solche Texte mit ins Zentrum stelle.
Tobias Niklas hat sich seit seiner Habilitation mit solchen Texten aus dem frühen Christentum beschäftigt, die zum Teil erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wiedergefunden wurden. Zwei hat er sogar selbst ediert, also lesbar gemacht. Damals ist ihm auch Thomas zum ersten Mal begegnet.
Das ist ungefähr 20 Jahre her, etwas mehr als 20 Jahre, und das war im Zusammenhang mit meiner Habilitation. Das war damals noch ein totales Außenseiterthema, wo mir gesagt worden ist, also damit wirst du niemals Karriere machen, mach was Vernünftiges. Das war der erste Text, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, war das sogenannte Petrus-Evangelium. Da gab es bis in die 2000er Jahre keine vernünftigen Fotos davon. Und alleine dann schon vernünftige Fotos zu bekommen, den Text auf eine richtige Basis zu stellen und so weiter, das war ein Abenteuer, das ich mit einem Freund gemacht habe und dann eine Apokalypse, die da dazugekommen ist. Und ein anderer Text ist ebenfalls ein Evangelium, das wohl ins zweite Jahrhundert gehört. Ein Evangelium, von dem wir nicht einmal einen Titel haben, das ist das sogenannte unbekannte Evangelium auf Papyrus Egerton. Also eines der allerältesten Zeugnisse überhaupt des frühen Christentums. Und das sind dann so Fragmente mit Löchern drin, zum Teil mitten im Satz beginnen, mitten im Satz aufhören und so weiter, wo dann eine ganz große Herausforderung darin besteht, zu sagen, was stand denn da?
So löchrig war das Thomas-Evangelium auch. Bis zum Sensationsfund 1945 in Nakamadi von Mohammed Ali Saman, den der zum Glück doch nicht zum Ofenanzünden verwendet hat. Dieser Text, der Jesus nicht als Christus, also Messias, bezeichnet, der keine Passionsgeschichte kennt, keine Ostererzählung, sondern von Jesus als dem Lebendigen spricht und dann Gleichnisse, Rätselworte, Aufforderungen bietet, manchmal Dialoge mit den Jüngern.
Wo wir schon sprechen, was ist für Tobias Niklas das Faszinierende am Thomas-Evangelium, das Besondere, das er für sich entdeckt hat?
Das eine ist wirklich, dass das ein Text ist, bei dem es am allereindeutigsten ist, hier ist sozusagen ein dauerhafter Dialog da. Da spricht jemand immer noch sozusagen. Also diese Idee, dass das Sprechen weitergeht und dass dieses Sprechen sozusagen in mir jetzt weitergeht. Und das andere ist, dass gerade diese Idee vom Reich Gottes, das ist etwas, was wir ja, wenn wir die anderen Evangelien lesen oder wenn wir Kirchengeschichte uns anschauen, sind wir dabei oder in der Gefahr, etwas völlig zu verlieren, was so im Kern der Botschaft Jesu ist, nämlich die Idee, was will er denn eigentlich mit dem Reich Gottes sagen? Normalerweise denken wir dann da, wenn wir von den anderen Evangelien herkommen, na gut, der sagt, das wird irgendwann einmal anbrechen. Und das ist etwas, wo man halt sagt, okay, da hat er sich halt geirrt wahrscheinlich. Ne? Er hat gedacht, dass es in 10 Jahren kommt, in 20 Jahren kommt, jetzt haben wir 2000 Jahre, wir müssen das irgendwie überbrücken. Aber die Vorstellung zu haben, dass diese Nähe des Reiches Gottes etwas ist, was ich jetzt finden kann, was ich jetzt durch eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten, in mir entdecken muss, damit ich es um mich entdecken kann. Das halte ich für faszinierend und das kann uns helfen, auch die anderen Evangelien anders zu lesen. Also das ist etwas, was ich unglaublich spannend empfinde.
Die Hälfte der Sprüche in der theologischen Fachsprache Logien sind bekannt aus den biblischen Evangelien. Die andere Hälfte stammt aus einer eigenen Überlieferung. Doch auch die Bekannten sind anders, haben andere Pointen. Und natürlich die Frage aller Fragen, die ja auch für die biblischen Evangelien wichtig ist. Wie viel von all dem ist historisch? Was hat Jesus wirklich gesagt? Und liegt hier vielleicht eine ursprünglichere Textform vor?
Ein bisschen Bibelkunde. Unstrittig ist, dass Markus das älteste Evangelium der Bibel ist. Lukas und Matthäus kannten Markus und eine Spruchsammlung, die man in der Forschung rekonstruiert hat und Quelle Q nennt. Darin zum Beispiel die bekannten Worte der Bergpredigt. Aus diesen beiden Textvorlagen und noch weiteren einzelnen Überlieferungen gestalteten Lukas und Matthäus jeweils ihre Jesusporträts. Matthäus für Menschen aus der jüdischen Tradition, Lukas für die griechische Tradition. Und Johannes schreibt deutlich später und in größerer theologischer Distanz.
Könnte doch von daher gut sein, dass Thomas parallel zur rekonstruierten Quelle Q zu verstehen ist. Eine Spruchsammlung ohne Lebensgeschichte. Aber muss sie deshalb auch aus der Frühzeit des Christentums kommen? Manche sagen nein, sie könnte auch später datiert werden als die biblischen Evangelien. Sie hat nämlich kaum Bezug zur jüdischen Tradition, in der Jesus eingebunden war, lebte und dachte.
Vielleicht führt die Frage nach dem Thomas weiter, Wer könnte dieser Thomas gewesen sein? Noch eine Notiz für später. Jetzt aber endlich zum Text selbst.
Jesus sprach: Nicht soll aufhören, der, welcher sucht, zu suchen, bis er findet.
Und wenn er findet, wird er verwirrt sein. Und wenn er verwirrt ist, wird er sich wundern und wird herrschen über das All.
Gerhard Marcel Martin hat schon in den 1980er Jahren mit dem Thomas-Evangelium gearbeitet, als evangelischer Theologe an der Universität Marburg mit Studierenden. Und er hat damals einen Kommentar verfasst, einen spirituellen Kommentar, so der präzise Untertitel.
Einen, der den Text nicht historisch befragt, sondern auf seine konkrete Aussage, für jetzt, heute, hier. Nicht nur drüber sprechen, selbst lesen also. Das passt mir an dieser Stelle gut. Diese Einleitungsworte aus dem zweiten Logion, sagt Gerhard Marcel Martin, sagen viel über das Programm des Jesus nach Thomas.
Und das ist noch wirklich das Portal in die Textbestände hinein. Und die Einladung, die ja übervertraut ist, suche, so werdet ihr finden. Okay, und wenn ihr gefunden habt, werdet ihr abgefunden sein. Das steht da nicht. Dann seid ihr fertig, dann ich habe alles gefunden und jetzt ist gut. Und in diesem Text, in diesem Spruch heißt es, der gesucht hat, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Und das kann eine ziemlich heftige und lang anhaltende und irritierende Bewegung sein. Das Thomas-Evangelium behauptet, das, was man dann findet, wenn man wirklich gesucht hat, kann ziemlich merkwürdig sein und kann verwirren. Also es ist nicht die Lösung, sondern es ist ein Ebenenwechsel, ein Perspektivwechsel, der so überraschend ist und fremd. Ich finde was eigentlich, was ich nicht gesucht habe. Und das ist eine Überraschung, die erschüttern kann, die irritieren kann, die mich auch dazu bringen kann, dass ich so schnell wie möglich den Kontakt wieder unterbrechen möchte. Ich bin plötzlich also entgrenzt, mindestens vorübergehend. Und wenn ich es radikal formuliere, ich weiß nicht mehr, wo ich bin und wer ich bin und wie viel Uhr es ist. Also eine Irritation in Zeit und Raum und Ich- und Selbstkoordinaten. Und das gehört aber zu einem radikalen Suchprozess dazu. Das kann passieren. Das kann man sich nicht verschreiben, das kann auch kein Pfarrer oder kein Arzt verschreiben. Aber für mich ist das ein reales Protokoll, was parallel auch bei Paulus an manchen Stellen zu finden ist in seinen Briefen.
Wenn Texte schwierig zu verstehen sind, erzählt Gerhard Marcel Martin, dann spielt er sie, setzt sie mit Leuten in Szene. An der Uni früher mit Studierenden, bis heute in Kursen mit an Text- und Körperarbeit Interessierten. Man verstehe sie dann anders, tiefer, sozusagen mit Haut und Haaren. Das hat er auch schon mehrfach mit diesem zweiten Logion aus dem Thomas-Evangelium gemacht, das, wie übrigens nicht nur er meint, den Weg einer tiefen spirituellen Erfahrung beschreibt, wie sie weltweit erfahrbar ist, manchmal auf Übungswegen, manchmal aus heiterem Himmel.
Von einer spirituellen Erfahrung, die mind-blowing ist, also wirklich aus der Balance bringt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und die nächste Station, die in dem eben zitierten Spruch dann kommt, und wenn er findet, wird er verwirrt sein, und wenn er verwirrt ist, wird er sich wundern. Und wenn ich mich über etwas wundere, dann heißt das, dass ich in gewisser Weise mir selber wieder und meinem Geschehen ein Gegenüber werde. Also ich bin nicht mehr ausgeliefert. Ich bin noch drin und ich bin irritiert. Aber ich lerne mit und ohne therapeutische oder spirituelle Begleitung mit dieser Verwirrung umzugehen. Ich bin ein Gegenüber, was wirklich diesen Prozess fähig ist zu beobachten, und aus dem Wundern entsteht dann wirklich eine neue Einsicht. Ich lerne in den verschiedenen Orten meines Lebens, in den verschiedenen Zeiten meines Lebens, in den verschiedenen Zuständen meines Ichs, mich neu zu orientieren und freier zu bewegen als zuvor. Und diese Irritationsbewegung oder diese Irritation, die davor war, die totale, die war der Anstoß dafür, dass ich wirklich in einer anderen Stelle meines eigenen Lebens angekommen bin, aber nicht so, dass ich es jetzt gefunden habe, sondern dass ich den großen Impuls habe, damit neu, souveräner unterwegs zu sein. Und das heißt, werdet Vorübergehende, also diesen Weg jetzt wirklich zu gehen. Und die Pointe des Textes ist ja, er wird herrschen über das All. Das können natürlich Omnipotenzfantasien von großem Ausmaß sein, aber ich würde es übersetzen mit, er findet eine neue große Souveränität und Freiheit. Und das ist dann wirklich die Eröffnung, auch die anderen Texte, die dann alle folgen, als eine solche Einladung zu verstehen.
Es ist ein Licht in dem Inneren eines Lichtmenschen und er leuchtet der ganzen Welt, sagt Jesus an anderer Stelle in diesem Text. Und auch das Interesse am Thomasevangelium in den vergangenen Jahrzehnten ist sicher auch damit zu erklären, dass dort ein Jesus zu finden ist, der auf einen spirituellen Weg einlädt und es jedem zutraut, den auch gehen zu können.
Ob der Text anschlussfähig ist zu dem, was im Zen als Erleuchtung gesucht wird, will ich wissen. Gerhard Marcel Martin hat schließlich auch einige Jahre als Gastprofessor an der buddhistischen Otani-Universität Kyoto in Japan gelehrt.
Ja, da sehe ich also strukturell und dynamisch völlige Parallelen. Und im interreligiösen Dialog ist wichtig, dass man nicht sagt, alles ist ja immer dasselbe. Das sind tatsächlich verschiedene kulturelle und religiöse und soziale Traditionen. Und andere Lebensformen in Bezug auf Mönchtum und auf Lehrentwicklung und. Und dass die aber in einem Dialog verschieden sind und verschieden bleiben, aber dieselbe Grunddynamik, denselben Weg, denselben Prozess haben, das ist wirklich Parallelbewegung mit vergleichbarer Energie, mit vergleichbarer Befreiung.
Und wo wir schon reden, was ihn überhaupt zu Thomas geführt hat, will ich wissen. Und was ihn so viele Jahre am Ball gehalten hat.
Na, die Spannung zwischen vertraut und irritierend. Bekannt, manchmal zu bekannt. Es gibt das schöne Wort overfamiliar. Also wo man dann auch gar nicht mehr hinguckt oder nicht merkt, was da für Brisanz drin ist, weil man das schon zehnmal gehört hat. Und also rein reproduktiv. Das kenne ich schon. Und das Thomas-Evangelium ist darum so großartig, weil diese Erwartung oder diese Form des Umgangs mit den Evangelien nicht mehr funktioniert. Also es ist ja bekannt, dass das Thomas-Evangelium 50% der Texte stehen wörtlich auch so im Neuen Testament. Aber der Witz dabei, sie hören früher auf, sie fangen später an, sie sind kürzer, sie haben keine Anwendungen, wie etwa vor allem beim Matthäusevangelium, wo dann immer noch auch zu den Gleichnissen die Anwendung und die Ermahnung und die Drohung und die Verheißungen kommen. Und diese Texte stehen wie Aphorismen spröde im Raum und sind darum wie vergleichbar wirklich mit Koans, also Rätselsprüchen aus der fernöstlichen Tradition im Buddhismus. Sie stehen zur freien Verfügung, verblüffen und man kann sich, wenn es gut geht oder auch nicht gut geht, die Zähne daran ausbeißen. Weil man denkt, ja was denn nun? Also so kurze Sätze wie, werdet Vorübergehende, okay, wohin, was ist das für ein Kontext, was ist das für eine Herausforderung?
Jesus sprach, wenn sie zu euch sagen, die euch verführen, siehe, das Reich ist im Himmel, so werden die Vögel des Himmels euch zuvorkommen. Wenn sie zu euch sagen, es ist im Meer, so werden die Fische euch zuvorkommen. Sondern das Reich ist inwendig in euch und außerhalb von euch. Wenn ihr euch erkennt, dann werdet ihr erkannt werden. Und ihr werdet erkennen, dass ihr seid die Söhne des lebendigen Vaters.
Bekannt und doch neu. Ein gutes Beispiel für das, was Gerhard Marcel Martin an der Kraft des Textes bewundert.
Darüber, ob das griechische Wörtchen entos inwendig oder mittenunter bedeutet, wurde theologisch lange gestritten. Bei Lukas spricht Jesus auch davon, dass das Reich, nun ja, mitten unter uns oder inwendig in uns sei.
Thomas hebt die Polarität auf. Innen und außen und direkt vor uns ist es, das Reich Gottes. Und es geht dabei um Selbst- und Gotteserkenntnis zugleich.
Jesus sprach: Siehe, der Sämann kam heraus. Er füllte seine Hand, er warf. Einige Körner fielen auf den Weg. Es kamen die Vögel, pickten sie auf. Andere fielen auf den Fels und sandten nicht Wurzeln hinab in die Erde und trieben nicht Ähren hinauf in die Höhe. Und andere fielen auf die Dornen, sie erstickten den Samen und der Wurm fraß sie. Und andere fielen auf das gute Land und es brachte gute Frucht. Es brachte 60-fach und 120-fach.
Bekannt.
Aber doch anders. Da fehlt was.
An Texten wie diesen kann man darüber streiten, wie alt das Thomas-Evangelium ist, lerne ich. Überhaupt, was könnte auf den historischen Jesus selbst zurückgehen? Diese Frage wollte ich ja auch noch klären. Ich frage nach bei Silke Petersen.
Silke Petersen lehrt evangelische Theologie an der Universität Hamburg. Schwerpunkt Neues Testament. Besonderes Interesse? Apokryphen, Maria Magdalena, feministische Exegese, Genderfragen.
Und Silke Petersen ist auch eine, die das Thomas-Evangelium fasziniert.
Also historischer Jesus- und Thomas-Evangelium ist umstritten in der Forschung, weil ziemlich viele Worte, die da drin vorkommen, ungefähr die Hälfte, hören sich so an, als könnten sie auch in den synoptischen Evangelien stehen. Also Markus, Matthäus und Lukas, die nennt man synoptische Evangelien, als könnten sie da auch stehen. Und die andere Hälfte hört sich so an, als wären das irgendwie Fremdkörper. Und jetzt ist das Interessante, dass bei denen, die auch, also die uns bekannt vorkommen, weil sie auch in den kanonisch gewordenen Evangelien vielleicht so stehen könnten, es so ein paar Kandidaten gibt, die sich so anhören, als wäre es die ältere Fassung im Vergleich zu den anderen Evangelien bei Thomas. Und deswegen gibt es, seit dieser Text überhaupt veröffentlicht worden ist, Streit darüber, ob wir hier einen alten, unabhängigen Zugang zur historischen Jesusüberlieferung haben. Und dieser Streit ist, glaube ich, sehr schwer zu entscheiden.
Genauer bitte. Ein Beispiel bitte. Wir hatten doch gerade das Gleichnis vom Sämann. Wie war das? Vertraut und doch anders?
Ein Hauch theoretisch. Also Jesus hat auf jeden Fall Gleichnisse vom Reich Gottes erzählt. Ja? Also da ist sich die ganze historische Jesusforschung total einig. So, und jetzt erzählt Jesus Gleichnisse und dann gibt's die Tendenz, die mit Allegorien und Deutungen zu versehen. Ja? Da haben wir zum Beispiel das Gleichnis von diesem Sämann, der sät irgendwie Samen auf verschiedene gute Bodenqualitäten. Und jetzt haben wir in Markus 4 so eine Fassung von diesem Gleichnis. Da ist eine ganz lange Deutung dran, die verschiedenen Menschengruppen und was damit alles gemeint ist. Und da hat dann die Gleichnisforschung gesagt, so um 1900, diese ganze Deutung, die ist sekundär, die ganze Allegorisierung ist alles sekundär. Nur dieses Gleichnis von der Saat, das geht schon auf Jesus zurück. So, und dann findet man Mitte des 20. Jahrhunderts das Thomas-Evangelium wieder, also 50 Jahre nach dieser Gleichnisforschung. Und was haben wir da? Dieses Gleichnis ohne die ganze Deutung. Und das ist doch interessant, oder? Also das ist die eine Möglichkeit, diesen Befund zu deuten, ist zu sagen, okay, super, wir haben jetzt hier wirklich die ältesten Fassungen. Ja? Wir sind näher dran am historischen Jesus hier an dieser Stelle. Die andere Möglichkeit ist natürlich, die moderne Forschung kam auf die Idee, die Deutung ist sekundär. Aber warum sollen die denn im Anfang des 2. Jahrhunderts oder so nicht auch auf die Idee gekommen sein? Die können ja genau dasselbe gemacht haben wie die moderne Jesusforschung, nämlich sagen, okay, wir reduzieren das Ganze jetzt auf den Kern, der uns wirklich wichtig ist und schreiben hier nur den Kern auf. Was soll der ganze andere Quatsch stehen? Lassen wir mal weg. Das könnte ja sein, dass das genau dasselbe ist. Dann wäre es überhaupt nicht ursprünglich, sondern total sekundär.
Für Silke Petersen war es aber nicht die Frage nach dem historischen Jesus, die sie auf die Spur der Apokryphen gebracht hat, sondern die Frage nach der historischen Jüngerschaft. Konkret nach den Frauen darunter. Dass Frauen um Jesus eine große Rolle spielten, erzählen auch die biblischen Evangelien. Dass sie Jüngerinnen waren, dass sie selbst dann Apostelinnen waren, Gemeindeleiterinnen, da muss man in die außerbiblischen Quellen schauen, um Konkretes zu finden.
Auch im Thomas-Evangelium gibt's davon Spuren. An prominenter Stelle sogar, als Schlusswort, geht es ziemlich unverblümt um die Rolle der Frauen.
Simon Petrus sprach zu ihm: Maria soll von uns weggehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht wert. Jesus sprach: Siehe, ich werde sie ziehen, dass ich sie männlich mache, damit sie auch zu einem lebendigen Geist wird, der euch Männern gleicht. Denn eine Frau, die sich zum Manne macht, wird eingehen ins Reich der Himmel.
Es ist total mehrdeutig, das ist das Interessante daran, dass Simon Petrus als die führende Figur im Männerkreis, im männlichen Jüngerkreis, Maria Magdalena als die führende Figur im weiblichen Jüngerkreis aus der Gruppe ausschließen will. Und wenn dieses Wort hier ganz am Ende des Thomas-Evangeliums steht, dann bedeutet das ja auch eine Rückfrage: Sind die Frauen eigentlich dabei? Ja? Also ist all das, was wir jetzt in diesem Text schon beschrieben haben, also in den anderen Logien, in den anderen 113, also die Nummerierung ist natürlich modern, aber in den anderen 113 Logien, gilt das auch für Frauen oder sind wir hier ein elitärer Club nur aus Männern? Und da ist es ganz klar, dass Jesus für sie Partei nimmt und ganz klar sagt, okay, sie gehört dazu, aber eben halt um den Preis, dass sie sich ändern muss. Also es wird ja nicht Petrus gesagt, er müsste weiblich werden, sondern Maria gesagt, sie müsste männlich werden.
Wobei hier die Diskussion erst beginnt, stelle ich fest. Denn im Thomas-Evangelium gibt es an anderer Stelle die Aufforderung, männlich und weiblich als Kategorie ganz aufzugeben und alle Polarität zu überwinden, um ins Reich Gottes zu kommen. Und es gibt ganz explizit eine Jüngerin, die sich auch unwidersprochen so nennen darf, Salome, bekannt aus dem Markus-Evangelium, als eine der Frauen, die unterm Kreuz und am leeren Grab stehen.
Silke Petersen findet die moderne Genderforschung hilfreich, um sich diesem Rätsel zu nähern, warum Frauen denn am Schluss des Thomas-Evangeliums bitte männlich werden sollen.
Wenn man moderne Gender-Theorien liest und dann solche Texte im Thomas-Evangelium, dann kann man ja ganz interessante Querverbindungen herstellen mit dem, was sich die neuere Theorie so denkt. Und da gibt es zum Beispiel die Idee in dieser Theorie, dass eigentlich nur weiblich ein Geschlecht ist, weil männlich ist das Menschliche, das Allgemeine. So funktionieren ja unsere Sprachen auch immer noch, dass der Mensch irgendwie männlich ist, es ist ein Er. Und die Frau ist eben halt das Besondere, das Andere. Ja? Und insofern ist es nur konsequent, wenn man sagt, dass die Aufhebung der Geschlechterdifferenz dazu führt, dass wir quasi alle Männer werden. Ja? Dann ist nämlich das Andere weg.
Dann lese ich das auch. Vielleicht denken die Menschen, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu werfen. Doch sie wissen nicht, dass ich gekommen bin, Zwistigkeiten auf die Erde zu werfen. Feuer, Schwert, Krieg. Es werden nämlich 5 in einem Haus sein. Es werden 3 gegen 2 sein und 2 gegen 3. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Und sie werden dastehen als Einzelne. Ja.
Weiter im Text. Ein wenig nach vorne geblättert.
Gerhard Marcel Martin hat sich noch ein Logion herausgegriffen, um den Weg des Thomas beschreiben zu können. Bekannt: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, steht so bei Matthäus.
Unbekannt: Die Zusätze. Neu: Die Pointe, sagt Gerhard Marcel Martin.
Das heißt, dass auch hier ein Prozess beschrieben ist, der auf den ersten Blick sehr destruktiv sein kann. Ich bin gekommen, Zwistigkeiten, also da steht Polemos in der griechischen Übersetzung und Polemos ist Krieg, Trennung, Spaltung auf die Erde zu werfen, Feuer, Schwert und Krieg. Das wäre ja noch was für einige Militaristen verschiedenster Weltgegenden, aber das ist natürlich nicht harmlos jetzt als rein spirituelles Geschehen, aber doch als eine reale Auseinandersetzung mit realen Autoritäten auch, mit dem Effekt, nicht, dass Leute jetzt umgebracht werden, sondern dass über diese Form der Spaltung, der Entgegensetzung, der Auseinandersetzung Menschen dazu kommen, dass sie dastehen als Einzelne. Also der Text macht klar, dass es nicht um Zerstörung geht, sondern um, also die Psychoanalytiker würden sagen, um einen Individuationsprozess. Ich werde ein Einzelner. Ich gewinne meine eigene Subjektivität, damit meine eigene Freiheit, aber nicht um zu machen, was ich will, sondern um beziehungsfähig zu sein. Also diese Leute als Einzelne leben dann als Individuen, also sie werden dastehen als Einzelne. Aber das Witzige ist, dass hier schon als ein, nicht als Einzelner, sondern als Einzelne. Also es ist eine Gruppe von Einzelnen und nicht jeder nur für sich und isoliert, lateinisch dann noch nachgeladen. Unus heißt tatsächlich abgegrenzt und einer mit einer Einheit. Solus heißt soziologisch auch ein Teil einer Gruppe, aber ich bin ein Solist mit anderen Solisten zusammen. Und diese Form, erwachsen zu werden, das ist der Weg des Thomas-Evangeliums, glaube ich. Und nicht nur des Thomas-Evangeliums.
Der Weg des Thomas-Evangeliums. Dass wir gar nicht hätten, hätte nicht der Bauer Mohammed Ali Saman 1945 bei Nag Hammadi diesen Tonkrug gefunden. Wohl um 350 ist er vergraben worden, sagt die Forschung. Von jemandem, der diese wertvolle Bibliothek aus Papyrus verstecken wollte. Bewahren vor Vernichtung, so die Theorie.
Ab 325 wird das Christentum durch Kaiser Konstantin massiv gefördert. Die Kirche sollte das einende Band seines Riesenreiches werden. Dazu brauchte es eine einheitliche Theologie. Es ist die Zeit der Entstehung der großen Glaubensbekenntnisse, der Richtungsentscheidungen, was die Dogmen betrifft, die über Jahrhunderte weiterwirkten. Andere Glaubenstraditionen, die nicht so leicht zur nun vereinbarten Denkrichtung passten, wurden bekämpft. Ziemlich hart, zur Not mit Gewalt. So die Arianer, die in Jesus nicht Gott sahen, sondern nur einen gottähnlichen Menschen. Oder die Lehre der Gnosis.
Kein Wunder, dass man eine Bibliothek versteckte, in der sich viele Texte befanden, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden.
Ein Philippus-Evangelium, ein Evangelium der Wahrheit, ein Gebet des Apostels Paulus, das sogenannte koptische Ägypter-Evangelium, zwei Apokalypsen des Jakobus, eine des Paulus und das Thomas-Evangelium.
Fragen wir mal nach dem Schreiber. Wer ist dieser Thomas, der diese Logien aufgeschrieben hat?
Didymus Judas Thomas, so lautet der volle Name. Thomas, das ist aramäisch und bedeutet dasselbe wie griechisch Didymus, nämlich Zwilling. Und Judas ist natürlich der Name des Jüngers, der Jesus verriet. Aber ausdrücklich kommt im Johannesevangelium noch ein zweiter vor. Da sprach Judas, nicht der Iskariot, zu Jesus. Eine altsyrische Übersetzung fügt zu diesem Judas den Beinamen Zwilling hinzu. Eine Spur?
In den drei synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und Lukas kommt ein Thomas bei der Aussendung der Jünger vor, lese ich. Bei Johannes wird ein Thomas mit der Bemerkung charakterisiert, den sie den Zwilling nannten. Eine Spur?
Wissen wir nicht. Wir wissen, dass dieser Thomas bei Johannes dreimal schlecht gemacht wird. Er ist dort ja auch der ungläubige Thomas, um dessen Willen der auferstandene Jesus extra noch einmal erscheinen muss.
Eine Theorie wäre, denkt man an den Kommunikationsraum der frühen Christenheit, den Tobias Niklas sich vorgestellt hat, dass Johannes und Thomas Konkurrenten sind.
Johannes betont den Glauben als Weg zu Gott. Thomas das Erkennen.
Erkennen, griechisch Gnosis. In alten Einschätzungen zum Thomas-Evangelium hieß es oft, der Text sei gnostisch.
Gnosis ist eine eigene Glaubensrichtung mit eigenen Glaubensvorstellungen.
Wir brauchen noch einmal den Experten in Sachen Apokryphen. Was sagt Tobias Niklas, katholischer Theologe und Professor in Regensburg?
Über ganz lange Zeit hat man im Zusammenhang mit dem Thomas-Evangelium den Begriff Gnosis verwendet. Das ist sozusagen so ein Begriff für eine besondere Form von Christentum, die nicht von einem Schöpfergott ausgeht, das ist ganz, ganz vereinfacht gesagt, sondern davon ausgeht, dass es sowas wie eine jenseitige Schöpfungsgottheit gibt, dass nicht alle gerettet werden können, dass es einen negativen zweiten Schöpfer, Handwerker Gott gibt, der alles verpfuscht hat in dieser Welt und so weiter. Und da gibt es verschiedene Richtungen. Das hat man lange Zeit das Thomas-Evangelium da eingeordnet, weil viele der Schriften dieser Bibliothek, aus der es kommt, in solche Richtungen sich einordnen lassen. Je nachdem, wie stark ich das jetzt sozusagen in dem Buch, in dem Manuskript lese, in dem es sozusagen eingeordnet ist, zusammen mit anderen gnostischen Schriften, desto mehr komme ich auf die Idee, dass das gnostisch ist und dann von der Idee, dass man das, also dass die Rettung aus dem Inneren hat und so weiter. Aber das als einen gnostischen Text im engeren Sinne zu lesen, das ist wirklich, wirklich überholt.
Also nicht Gnosis. Gibt seiner Einschätzung nach andere Spuren, die zu einer speziellen Schule führen? Eine Lehrtradition, die sich auf Thomas beruft.
Also ich bin einerseits immer sehr vorsichtig von den Evangelien, also vor allem von den Evangelien, die ja zunächst einmal Erzählungen sind oder jetzt beim Thomas-Evangelium eine Sammlung von Worten sind, zu schnell darauf zu schließen, dass man sagt, da ist eine Schule dahinter, da ist eine Gemeinde dahinter oder sowas. Natürlich schreiben die mit der Idee, dass es auf Adressaten, Adressatinnen hingeht. Aber zu schnell von einer Schule zu sprechen, da bin ich selbst beim Johannesevangelium ein wenig skeptisch. Für Syrien wird die Thomasfigur, die im Johannesevangelium immerhin schon wichtiger ist als manche andere Apostel und die dann in Kapitel 21 bewusst markiert wird als der Didymus, diese Figur wird, so wie für verschiedene Regionen, verschiedene Apostel besonders wichtig werden, wird dieser Thomas dann ab einem bestimmten Punkt zum Judas Thomas Didymus, der in Syrien in einer Vielzahl von Texten verbreitet ist, am allerwichtigsten in den Thomasakten, die ihn dann nach Indien schicken und auch politisch dann die Kirchen Syriens oder die Kirche Syriens mit Indien bis heute in Verbindung hält. Und von daher, historisch, über den historischen Thomas wissen wir fast nichts, aber wir haben sozusagen so Orte, wo es sowas wie einen erinnerten Thomas gibt.
Weiter im Text. Was steht da noch über diesen Weg des Thomas?
Jesus sprach: Ich bin das Licht, das über allem ist. Ich bin das All. Es ist das All aus mir hervorgegangen und das All ist zu mir gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf und ihr werdet mich dort finden.
Und ich darf noch einmal Gerhard Marcel Martin um eine Auslegung auf der Textoberfläche bitten. Seine Erfahrungen aus dem Bibliodrama, seine Überlegungen im Rahmen des Kommentars, den er schon vor 35 Jahren geschrieben hat.
Jesus spricht: Ich bin das Licht, das über allem ist. Ich bin das All. Aus mir ist das All hervorgegangen und zu mir ist das All gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf und ihr werdet mich dort finden. Also das ist die umfassendste Vorstellung von dem Lebens- und Wirkungs- und Erfahrungsbereich, die mit dem Namen Jesus, nicht Christus, mit Jesus dem Lebendigen verbunden ist. Und die Provokation und wiederum also diese geradezu kornartige Rede, also Sinnsprüche, die man nicht versteht oder die einen Schwingungsraum haben, der erstmal unbegrenzt zu sein scheint und nicht auflösbar zu sein scheint, das kommt dann in spaltet ein Stück Holz, ich bin da und hebt den Stein hoch und ihr werdet mich dort finden. Was passiert und jetzt wirklich wieder auch handwerklich, und auch in meiner szenischen Arbeit mit diesen Texten, dann sind die Leute da und haben jedenfalls in der Imagination oder in der Pantomime, sie spalten ein Holz und gucken ins Leere. Wo ist er denn? Wenn ich ein Holz spalte, ist dazwischen nichts. Also das ist erstmal die Pointe, da ist ja nichts. Das ist die erste Antwort und die erste Überraschung.
Und die zweite?
In meinem Suchen in den Wortbeständen habe ich dann entdeckt, dass gerade im Alten Testament, also in der hebräischen Bibel, wenn von den Götzen die Rede ist, dauernd von Stein und Holz die Rede ist. Die sind ja nur Holz und Stein. Das sind ja keine Repräsentanten der göttlichen Wirklichkeit oder gar die Götter selber, sondern die sind ja nur aus Steinen und aus Holz. Und die kann man zertreten und die kann man auch eigentlich, wenn Religion aggressiv wird, zerstören. Und wenn das dann assoziiert wird mit diesem Text, spaltet das Holz und hebt den Stein hoch, dann ist in der Götzenfreiheit der Jesus, der dazu einlädt, diese Aktionen zu machen, in der Götzenfreiheit, das ist sein Lebensraum dann. Und da ist er dann tatsächlich, wenn wir die steinernen und hölzernen Götter, welcher Form auch immer und nicht nur als religiöse Kultsymbole aufgehoben haben, getrennt haben. Der Freiraum, in dem Freiraum ist er.
Da haben wir es also durchgeblättert, das Geheimnis des Thomas-Evangeliums. Diesen Text aus den Anfängen des Christentums, womöglich mit sehr ursprünglichen Jesusworten. Auf alle Fälle mit dem Anspruch, dass der Lebendige direkt zu uns durch die Zeiten hindurch spricht.
Eine Verfremdung des Bekannten, eine Faszination wegen Parallelen zu den Meditationswegen des Ostens, eine Herausforderung für die Theologie.
Eine Schlussrunde, bitte.
Silke Petersen, Professorin für Neues Testament an der Evangelischen Fakultät in Hamburg.
Das macht es ja so interessant, dieser Text. Also weil der auf der einen Seite natürlich was bedient, was die Moderne sehr stark sich wünscht, nämlich eine direkte Jesusbeziehung ohne diese doofe Kirche, die uns dauernd auf die Nerven geht mit den Skandalen und all dem, was da jetzt wieder hochkommt. Und ihrer ganzen komischen Dogmatik und ihrer Irrationalität und was auch immer man an der Kirche kritisieren kann und am liebsten gleich austreten und so weiter und so fort. Ja, nicht, dass ich das jetzt propagieren will, aber so. Und jetzt hat man hier so einen Text, der irgendwie so völlig unkirchlich ist und wo der historische Jesus einen quasi direkt anspricht oder dieser lebendige Jesus, wie er genannt wird am Anfang, direkt zu einem redet und sagt, guck mal hier und guck mal da und so rum und so rum. Und dann kann man anfangen, über diese Worte nachzudenken. Und man braucht dazu überhaupt gar keine Amtsstrukturen. Ja. Das bedient natürlich in irgendeiner Art und Weise schon so ein modernes Bedürfnis. Und auf der anderen Seite denke ich auch, da ist ganz viel Widerständiges drin in diesem unbequemen Jesus, den ich schon geschildert habe. Und es hat natürlich auch noch eine andere Ebene und das ist die Ebene, die ich auch wieder ein bisschen schwierig finde. Dieser Jesus im Thomas-Evangelium ist deutlich weiter weg vom Judentum als der Jesus, den wir im Neuen Testament haben. Und das heißt, der hat da auch was verloren. Also in dieser Einseitigkeit der Logien ist auch was verloren gegangen von dem jüdischen Jesus.
Und Tobias Niklas, Professor für Neues Testament an der Katholischen Fakultät in Regensburg und Apokryphenspezialist.
Was wir verloren und vergessen haben in vielen Punkten ist beim Thomas-Evangelium vielleicht am ersten Formen der Innerlichkeit und Kontemplation, die direkt mit den Ursprüngen des Christentums zu tun haben können, dass ich die Chance habe, sozusagen mich selber auf einen solchen Weg zu Jesus zu begeben, der mir erlaubt, die Hoffnung zu haben, auch jetzt in diesem Leben dabei schon anzukommen. Und das zu diskutieren als eine Möglichkeit halte ich für sehr, sehr spannend und wichtig.
Apropos Weg zu Jesus. Diesen Abschnitt habe ich beim Durchblättern durchs Thomas-Evangelium auch gefunden. Lies doch bitte nochmal.
Jesus sprach zu seinen Jüngern, vergleicht mich, sagt es mir, wem ich gleiche. Sprach zu ihm Simon Petrus, du gleichst einem gerechten Engel. Es sprach zu ihm Matthäus, du gleichst einem Philosophen, einem einsichtigen Menschen. Es sprach zu ihm Thomas, Meister, mein Mund wird es gar nicht ertragen, zu sagen, wem du gleichst. Jesus sprach, ich bin nicht dein Meister, denn du hast getrunken und dich berauscht an der sprudelnden Quelle, die ich ausgemessen habe. Er nahm ihn, zog sich zurück, Er sagte ihm drei Worte. Als Thomas aber zu seinen Gefährten kam, fragten sie ihn: Was hat dir Jesus gesagt? Es sprach zu ihnen Thomas: Wenn ich euch eins der Worte sage, die er mir gesagt hat, werdet ihr Steine nehmen und auf mich werfen, und Feuer wird kommen aus den Steinen und euch verbrennen.
Was wohl die drei urgewaltigen Worte gewesen sein mögen?
Müssen wir nun von vorne anfangen, sie zu suchen? Im Text, durch den Text, damit der Lebendige sie auch uns sagt? Ist das der Weg?
Werdet Vorübergehende. Faszination Thomas Evangelium. Sie hörten ein Feature von Matthias Morgenroth. Es sprachen Irina Wanka, Thomas Birnstiel und Christoph Jablonka. Regie Matthias Morgenroth. Ton und Technik Michael Heumann. Redaktion Friederike Wede. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek unter Religion, die Dokumentation.